Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Ina Rotscheid herzlich willkommen. Drei Jahre nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Wie viel Islam steckt in den Taliban? Und wo mein Gott ein Stückchen näher kommt, in Bayern boomen Berggottesdienste. Drei Jahre ist es her, dass in Afghanistan die internationalen Truppen abgezogen sind und die islamistischen Taliban das Land Stück für Stück zurückerobert haben, bis sie schließlich am 15. August 2021, also vor genau drei Jahren, auch die Hauptstadt Kabul eingenommen haben. Heute nennt sich Afghanistan ein islamisches Emirat, in dem die Taliban die strenge Auslegung ihrer Religion mit drakonischen Strafen durchsetzen und Frauen keine Rechte haben. Aber hat das alles noch was mit dem Islam zu tun? Dieser Frage ist Abdul Ahmad Rashid nachgegangen.
Idris Nasseri ist Juniorprofessor am Seminar für Islamische Theologie der Universität Paderborn. Der promovierte Jurist mit afghanischen Wurzeln beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Ideologie der Taliban. Als Ursprungsort ihrer Denkweise gilt der Ort Deoband im Norden Indiens, eine Region, die seit Jahrhunderten muslimisch geprägt ist. Hier entstand während der britischen Kolonialherrschaft jene religiöse Strömung, die bis heute wirkt.
Diese religiöse Strömung, die geht zurück auf die Zeit um 1867, als die britische Kolonialisierung ihrer Blüte in Indien hatte und auch im Grunde genommen die Rechtssysteme in eine Art anglo-muslimisches Recht umgewandelt hat. Und all die Relevanz, die das islamische Recht zuvor in Indien der damaligen Zeit genossen hat, ad absurdum geführt wurde.
Dagegen entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts in Deoband intellektueller Widerstand. Es entstanden religiöse Lehreinrichtungen.
Man hat in erster Linie die Ziele verfolgt, die eigenen Quellen so zu studieren, dass man intellektuell, argumentativ gegenüber dem Kolonialherrschaft auch sich auf Augenhöhe mit ihnen bewegen kann. Das war die Zielsetzung dieser ursprünglichen Idee.
Die Schule von Deoband steht für einen streng dogmatischen Ansatz. Nur die Quellen des Islam, also der Koran und die Prophetentradition, besitzen Autorität. Alle Erscheinungen der Volksfrömmigkeit wie Heiligenverehrung, bildliche Darstellungen, Musik und Tanz lehnen die Deoband-Gelehrten ab. Der Gedanke dahinter, für die Unterlegenheit der Muslime gegenüber den Briten sei allein der Umstand verantwortlich, dass sie sich von den Wurzeln des Islam gelöst hätten. Die Strömung breitete sich auf dem gesamten indischen Subkontinent aus. Ihr Zentrum lag in Indien, Pakistan und Bangladesch. Später kamen durch die Immigranten auch Großbritannien und Südafrika dazu. Neben der Al-Azhar-Universität in Ägypten etablierte sich die Schule von Deoband als wichtigste Institution im sunnitischen Islam. Ende 1979. In Kabul marschieren die Truppen der Sowjetunion ein und besetzen das Land. In der Bevölkerung formiert sich Widerstand. Es beginnt ein jahrelang anhaltender Krieg. Viele Menschen fliehen aus dem Land, unter anderem nach Pakistan. Dort kommen sie mit der Deoband-Schule in Kontakt, vor allem mit einem pakistanischen Ableger.
Sie wurde in erster Linie in den Grenzgebieten zwischen Afghanistan und Pakistan unter damals dem Begründer Samiul Haq, nachdem auch diese Madaris benannt sind, die sogenannten Haqqaniya, diese Seminare gegründet, um die zahlreichen Flüchtlinge aus dem benachbarten Afghanistan und auch in dem eigenen Land, die Waisenkinder, die Bedürftigen, die Marginalisierten, eine Lehreinrichtung zu geben, in der sie nicht nur Essen, Trinken, Bekleidung finden, sondern auch als eine Art Schule, in der ihnen der Widerstand gegen die Invasoren und hier in diesem Falle Russland vermittelt wird. Das war sozusagen die Brutstätte des damaligen Dschihads gegen die Sowjetunion.
Viele der späteren Taliban-Führer besuchten die Koranschulen der Haqqaniya, ein Netzwerk, das für zahlreiche tödliche Anschläge in Afghanistan verantwortlich gemacht wird. Erst kämpften sie gegen die Soldaten der Sowjetarmee, später dann gegen die Mujahedin-Führer, die sich nach dem Abzug der Sowjets jahrelang in Afghanistan bekriegten. Ab Mitte der 90er Jahre beherrschten dann die Taliban Afghanistan und etablierten dort ein strenges Islamverständnis. Doch für die Bewegung der Taliban ist nicht nur der Islam wichtig, der sich im heutigen Afghanistan vor rund 1000 Jahren durchgesetzt hat. Große Bedeutung hat auch das Pashtunwali, ein aus vorislamischer Zeit stammender Verhaltenskodex, der über Jahrhunderte hinweg das Zusammenleben des Volkes der Pashtun regelte.
Das Pashtunwali umfasst die ethischen und moralischen Werte eines Pashtunen, dessen Prägung mehr als 1000 Jahre zurückliegt. Es ist sehr viel älter dementsprechend als der Islam. Und es ist ein Kodex von Moralvorstellungen, Verhaltensweisen eines Pashtunen. Das Pashtunwali wird auch als Identität der Pashtunen bezeichnet. Also der Islam und das Pashtunwali sind Identitätsmerkmale eines Pashtunen.
So die in Hamburg lebende Islamwissenschaftlerin Muska Hakikat, die selbst Pashtunin ist. Sie forscht seit Jahren zu diesem Kodex. Die Pashtunen sind ein Volk im Vielvölkerstaat Afghanistan und dominierten das Land in seiner Vergangenheit. Da die Taliban mehrheitlich aus Pashtunen bestehen, hat der Verhaltenskodex des Pashtunwali für sie große Bedeutung. Dazu gehört auch das Element des Torah.
Torah bedeutet Kampfbereitschaft und liegt der Vorstellung zugrunde, dass der Pashtune oder dass ein Mann ständiger Bedrohung ausgesetzt ist. Die Außenwelt ist feindlich. Man muss sein Gemeinwesen schützen, man muss sich schützen. Das birgt hinter Torah und auch in ihrem Grundbild des Weltverständnisses. Ich denke, das ist so der eine Faktor, die Kampfesbereitschaft und Kampfhaltung. Und der andere Faktor ist meiner Meinung nach die Geschichte. Die Geschichte hat ihnen eben gezeigt, dass seit Gründung Afghanistan sie ständig von Fremdherrschaft bedroht wurden.
Dieses Gefühl der Bedrohung war eines der Motive dafür, dass die Taliban die ausländischen Truppen in Afghanistan jahrzehntelang bekämpften. Doch die islamische Werteordnung, die Scharia, und der pashtunische Verhaltenskodex, das Pashtunwali, geraten immer wieder in Konflikt miteinander. Beispielsweise bei der Behandlung von Frauen. In vielen islamischen Ländern besitzen Frauen zwar noch lange nicht die gleichen Rechte wie Männer, doch selbst dort haben sie Zugang zu Bildung und Arbeit. Im Pashtunwali hingegen ist dies nicht vorgesehen. Daher die Auffassung der Taliban, Frauen dürften keine Schulen besuchen. Und in einem musikverliebten Land wie Afghanistan verbieten die Taliban den Menschen das Hören von Musik, einmalig in der islamischen Welt. Das Musikverbot ist allerdings nicht durch das Pashtunwali gedeckt, sondern die Taliban begründen es mit ihrer Islamauslegung. Der Jurist Idris Nasseri von der Universität Paderborn kritisiert diesen Sonderweg der Taliban.
Die kochen sich ihren eigenen Islam, den sie im Grunde genommen ja auch tatsächlich in keiner anderen mehrheitlich von Muslimen bevölkerten Land finden. Das ist ja das, was die Taliban letztendlich auch ausmacht, dass sie eine lokale Bewegung sind, anders als andere Bewegungen, die sich eher auf einer globalen Ebene bewegen, wie die IS oder Al-Qaida. Und das ist eben nicht die Ambition der Taliban. Sie haben in erster Linie eine sehr auf Afghanistan und auf Grenze zu Pakistan und Teile von Pakistan bezogene Realität.
Musikverbot und Kampfbereitschaft. Ein Beitrag war das von Abdul Ahmad Rashid über die Frage, wie viel Islam steckt in den Taliban. Über die religiösen Wurzeln der Taliban haben wir eben schon gesprochen. Millionen Afghaninnen und Afghanen sind vor den Taliban und ihrer Gewaltherrschaft geflüchtet, auch nach Deutschland. Wie ist Ihr Verhältnis zum Islam? Viele Menschen haben schlimme Erfahrungen mit religiös begründeter Gewalt und Unterdrückung gemacht. Wie hat das den Blick der Afghaninnen und Afghanen hier in Deutschland auf ihre Religion verändert? Das habe ich meine Kollegin Arizu Nebi gefragt. Sie ist selbst Afghanin bzw. in Afghanistan geboren und aufgewachsen und sie berichtet seit vielen Jahren über die afghanische Community hier in Deutschland.
Tatsächlich haben die extremistischen Ansichten der Taliban und wie sie diese brutal durchsetzen, den Blick vieler Afghanen auf den Islam stark beeinflusst. Viele sind nach Deutschland geflüchtet, um dieser Gewalt zu entkommen. Und tragen tiefe Wunden, sowohl psychisch, aber auch als physisch. Für einige hat das zu einer kritischen Distanzierung vom Islam geführt. Sie sehen die Religion nicht mehr als Quelle der spirituellen Erfüllung, sondern eher als Instrument der Unterdrückung. Es gibt tatsächlich Stimmen in der afghanischen Diaspora, die sagen, nach all dem, was ich in Afghanistan erlebt habe, will ich mit dem Islam überhaupt nichts zu tun haben.
Das ja auch mehr als verständlich ist. Aber Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, es gibt eben auch Afghanen in Deutschland, die trotz dieser Erfahrung religiös geblieben sind. Wie lässt sich sowas erklären?
Ja, absolut. Die afghanische Diaspora ist sehr vielfältig. Viele Afghanen identifizieren sich weiterhin als Muslime und feiern religiöse Feiertage wie den Ramadan, das Opferfest oder das Zuckerfest. Diese Anlässe haben nicht nur eine religiöse, sondern auch eine starke kulturelle Bedeutung für diese Menschen. Sie bieten den Menschen die Möglichkeit, ihre Gemeinschaft zu stärken und ihre kulturelle Identität zu pflegen. Für einige ist der Islam trotz der traumatischen Erlebnisse in Afghanistan darum weiterhin eine wichtige kulturelle und spirituelle Verbindung zum Heimatland.
Es hatte für einige Aufregung gesorgt, als im vergangenen November ein Taliban-Funktionär in einer Kölner Moschee aufgetreten ist, eine Rede gehalten hat und seine kruden Thesen verbreiten konnte. Wie kam es denn überhaupt dazu?
Eine Moschee in Köln-Korbeil hat einen Taliban-Funktionär eingeladen. Bei einem Feiertagsgebet durfte er dann eine Ansprache halten und seine Propaganda verbreiten, in der er behauptete, wie sicher Afghanistan inzwischen geworden sei und dass Afghanistan nun ein freies Land sei.
Und wie kam es überhaupt dazu, dass er hier in Deutschland einreisen und hier sprechen konnte? Ist das einfach so möglich?
Das ist sehr kompliziert, weil dieser Taliban-Funktionär ist nicht direkt nach Deutschland gereist, sondern er hat ein Schengen-Visum bekommen und dann durfte er in mehrere Schengen-Raum reisen. Und dadurch konnte er auch einen Tag nach Deutschland bzw. nach Köln reisen und dort eine Rede in einer Moschee halten.
Und wie hat es damals die afghanische Community hier in Deutschland aufgenommen?
Das hat in der afghanischen Community in Deutschland für viel Empörung gesorgt. Viele Afghanen, besonders diejenigen, die unter den Taliban gelitten haben, fühlten sich durch diesen Auftritt tief verletzt. Es gab starke Reaktionen, die von öffentlichen Empörung bis hin zu Protesten reichten. Für viele war es unvorstellbar, dass ein Vertreter einer islamistischen Terrororganisation, der für so viel Leid verantwortlich ist, in einer deutschen Moschee auftreten könnte. Das Ereignis hat die Spannungen innerhalb der afghanischen Diaspora in Deutschland in Bezug auf den Islam und Rolle der religiösen Institutionen noch einmal deutlich gemacht.
Um nochmal zurück auf diese Religiosität zu kommen, Sie haben ja gesagt, dass es eben trotz dieser Gewalterfahrung, dieser religiös begründeten Gewalterfahrung, die viele Geflüchtete gemacht haben, Afghaninnen und Afghanen hier in Deutschland gibt, die wie vor sehr religiös sind und sich nicht von ihrer Religion abgewendet haben. Wenn man das zum Beispiel mit den Iranern vergleicht, die nach Deutschland gekommen sind, die sind im überwiegenden Teil deutlich säkularer. Wie lässt sich das erklären?
Da gibt es interessante Unterschiede. Viele Iraner, besonders diejenigen, die nach der Islamischen Revolution in 1979 geflohen sind, haben eine eher säkulare Haltung entwickelt, oft aufgrund der Erfahrung mit dem repressiven Regime im Iran. Bei den Afghanen, besonders diejenigen, die vor den Taliban geflohen sind, ist die Bandbreite größer. Manche haben sich stark von den Religionen distanziert, ähnlich wie die säkularen Iranern, während andere an ihrer religiösen Praxis festhalten. Dieser Unterschied zeigt, wie individuell und von den persönlichen Erfahrungen geprägt das Verhältnis zum Islam ist.
Sie sind gestern für uns unterwegs gewesen. Derzeit gibt es nämlich in Berlin anlässlich eben dieses dritten Jahrestages ein Protestcamp in Berlin von afghanischen Aktivistinnen und Aktivisten. Worum ging es da und was haben diese Menschen Ihnen auch mit Blick auf den Islam erzählt?
Genau, seit gestern gibt es das Protestcamp, das heißt AFG Aktivistkollektiv, organisiert gegen die Menschenrechtsverletzungen der Taliban protestieren. Sogar dort habe ich verschiedene Menschen getroffen. Viele äußerten eine klare Distanz zum Islam, beziehungsweise in diesem Form, wie er von den Taliban interpretiert wird. Aber auch Menschen wie Sarah Sirat, die den Islam und den Taliban als zwei völlig verschiedene Dinge betrachten. Sie ist selbst Muslimin und muss dann nach der Machtübernahme der Taliban Afghanistan verlassen. Sie sagt, ich bin völlig gegen den Taliban-Regeln. die sie als Islam bezeichnen. Ich kann sagen, dass das eigentlich gegen den Islam ist.
Also eine Teilnehmerin des Protestcamps, die sich sehr kritisch äußert. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass es ein sehr sensibles Thema ist, dass sich nicht viele Afghaninnen und Afghanen zu ihrer Religion und ihrem Verhältnis zur Religion äußern möchten. Dass es auch für Sie sehr schwer war, da Gesprächspartner zu finden. Haben Sie eine Erklärung dafür, woran das liegt?
Das ist ein komplexes Thema für viele Menschen aus Afghanistan, denn viele, die in Afghanistan geboren und aufgewachsen sind, meistens sind Muslime. Und viele wissen genau, welche Regeln, dass die Taliban als Islam bezeichnen, und das hat überhaupt nichts zu tun mit Islam an sich. Und es ist Ausnutzung dieser Religion. Und das ist klar für diese Menschen, und die unterscheiden zwischen Regeln von den Taliban und den Islam.
Über das Verhältnis der Afghaninnen und Afghanen hier in Deutschland zum Islam habe ich gesprochen mit meiner Kollegin Ari Sonebi. Wenn sonntags in Deutschland um kurz vor 10 die Glocken läuten, dann machen sich immer weniger Gläubige auf den Weg in den Gottesdienst. Seit Jahren sind die Zahlen rückläufig, sowohl in der evangelischen als auch in der katholischen Kirche. Und das hat nicht immer unbedingt etwas damit zu tun, dass Menschen die Kirche grundsätzlich ablehnen, sondern vielleicht auch damit, dass Qualität, Ansprache und Gestaltung manchmal, gelinde gesagt, ein bisschen lahm sind. Gegenbeispiele sind Ostern und Weihnachten. Da sind die Kirchen dann wieder voll bis auf die letzte Bank. Und auch wenn Gottesdienste so einen gewissen Eventcharakter haben, dann kommen die Gläubigen wieder. In Bayern zum Beispiel, da boomen gerade jetzt zur Urlaubszeit die Berggottesdienste. Und die locken sogar Menschen an, die sonst wenig mit Kirche am Hut haben. Simon Berninger ist für uns auf den Hochgrat im Allgäu geklettert.
Der Frauenchor des Oberschwäbischen Chorverbandes singt sich warm für den Berggottesdienst, der hier oben gleich beginnt. Und zwar auf 1800 Metern Höhe, auf dem Hochgrat, so heißt der Hausberg von Oberstaufen im Allgäu. Wie überall in der Alpenregion bieten auch die hiesigen Kirchen im Sommer solche liturgischen Feiern in luftiger Höhe an. Mal zum Sonnenaufgang, mal zum Sonnenuntergang, mal mitten am Tag. Und das zieht nicht nur fromme Gemüter auf den Berg.
Ja, wir sind extra für den Gottesdienst raufgekommen. Wir haben den letztes Jahr in unserem Urlaub leider verpasst, deswegen wollten wir das dieses Jahr gern miterleben. Ja, ist eine außergewöhnliche Situation. Und ein paar Mal im Jahr gehen wir schon in die Kirche, aber das ist nicht zwingend.
Wir gehen ja jeden Sonntag in Gottesdienst, aber das ist halt heute was ganz Besonderes. Ja, in der Natur.
Also ich bin nicht unbedingt so eng im Glauben verbunden, aber es tut irgendwo gut.
Ich gehe wenig in die Kirche. Ich finde, in der Natur kommt man wesentlich mehr zu sich und dem Himmel näher.
Unten im Tal freut sich die Tourismusbranche über das Angebot der Kirchen, das gerade bei Urlaubern einen Nerv trifft, sagt Konstanze Höffinghoff. Laut der Tourismusdirektorin von Oberstaufen kommen in der Hochsaison auf die rund 8000 Einwohner schon mal genauso viele Touristen in den Ostallgäuer Ferienort. Und bei vielen von ihnen stehen Berggottesdienste fest im Urlaubskalender.
Weil eben viele Menschen im Urlaub Zeit haben, sich wieder mit Fragen des Lebens zu beschäftigen oder mit sich selbst zu beschäftigen, wozu sie eben einfach im Alltag gar keine Zeit mehr finden. Und das nutzen sie und suchen eben auch die Gespräche mit den Urlauberseelsorgern. Und im Rahmen dieser ganzen Geschichte sind auch diese Berggottesdienste entstanden. Und die werden sensationell gut angenommen, egal welcher Konfession man angehört.
Deshalb haben sich die katholische und evangelische Kirche in Oberstaufen auch zusammengetan, um gemeinsam Berggottesdienste auf dem Hochgrat zu feiern. An diesem Augusttag sogar zum Sonnenuntergang, kurz vor 21 Uhr. Für Judith Krug bedeutet das nicht nur eine Spätschicht. Die katholische Tourismusseelsorgerin von Oberstaufen muss dafür auch einen besonderen Arbeitsweg zurücklegen, mit der Seilbahn hinauf zum Gipfel.
Das erste Mal, als ich in der Gondel saß, ein bisschen mulmig war es mir schon, mittlerweile bin ich es gewohnt.
Für die Theologin ist das Gottesdienstangebot mit Blick über die Alpen, bei wolkenfreiem Himmel sogar bis zum Bodensee, aber mehr als ein touristisches Event.
Viele Menschen verlassen ganz bewusst ihren Alltag, suchen Orte wie den Berg auf, die Natur, einen Bach und finden dort auf ganz unterschiedliche Weise einen Kraftort. Und das ist für uns ein Grund zu sagen, wir gehen da raus, feiern einen ökumenischen Berggottesdienst und laden alle Menschen ein, um auch Gott zu erfahren in aller Freiheit.
Fernab der Zivilisation und Hektik der Stadt. Unter den Besuchern sind auch viele Bergwanderer, die ihre Tour bewusst mit dem Gottesdienst beschließen. So hat es auch der evangelische Kurprediger von Oberstaufen, Ingo Holzapfel, viele Jahre lang als Jugendseelsorger gemacht. Erst den Berg hinaufgewandert, dann den Talar übergezogen. Heute feiert er den Gottesdienst zusammen mit der katholischen Tourismusseelsorgerin.
Für mich waren die Berge immer besondere Sehnsuchtsorte gewesen, weil das eine ganz besondere Atmosphäre ist, die uns staunen lässt. Wo man ein besonderes Erlebnis hat, wenn man den Gipfel besteigt. Diese Teamerfahrung, man geht einen Berg hoch, man hat dieses Erlebnis dann auch von oben die Welt zu sehen. Das alles macht die Gedanken freier.
Außerdem lässt sich auch eine Brücke schlagen von der Natur, die sich hier bestaunen lässt, zur Bibel. Darin werden die Berge, der Himmel, die untergehende Sonne und die Sterne, die allmählich aufblitzen, schließlich als Schöpfungswerke Gottes beschrieben. Und so ist auch der Berg in der Heiligen Schrift der Christen immer auch ein Ort der Gotteserfahrung, sagt Ingo Holzapfel.
Mit Mose auf dem Berg oder Jesus mit der Bergpredigt, also dass man sich sozusagen von der weiten Welt auf die Höhe begibt, um von Glauben zu erzählen und von Gott zu empfangen. Ja. Also das hat schon einen ganz bestimmten Hintergrund, der mit dem Ort auch zu tun hat. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Also auch wenn man hier steht und die Leute ja aus allen Richtungen kommen, auch gar nichts sozusagen mit Gottesdienst verbinden, ist es so, dass sie das geduldig miterleben.
Einen wunderschönen guten Abend hier auf dem Hochgrat. Herzlich willkommen zu uns.
Ein bisschen nachgeholfen haben die beiden Tourismusseelsorger dafür aber. Auch an die Gäste des Bergrestaurants, vor dem der Gottesdienst gleich beginnt, haben sie Zettel verteilt. Darauf abgedruckt ist der Text des Kirchenliedes »Großer Gott, wir loben dich«. Und alle singen mit, ob eigentlich nur zum Essen gekommen oder zum Gottesdienst feiern. Die Sonne ist noch nicht ganz untergegangen, als das Lied zum Abschluss der Feier verstummt. So können alle, die den besonderen Moment festhalten wollen, noch ihre Kamera zücken oder einfach den Moment genießen. Tourismusseelsorgerin Judith Krug ist zufrieden.
Es macht einfach Spaß. Also die Leute lassen sich ein, singen mit, beten mit, jeder so, wie er das möchte. Und Gott ist hoffentlich immer bei uns, aber wir spüren es manchmal mehr oder weniger und jetzt gerade spüre ich es sehr.
So entschieden wie die Theologin äußert sich nicht jeder nach dem Gottesdienst in den Bergen. Gefallen hat es aber allen.
Das ist natürlich eine tolle Stimmung. Spirituell ergriffen, muss ich leider passen.
Dass wir dem Himmel näher sind, das ist spürbar. Und das ist das Faszinierende.
Wir sind immer da. Und der liebe Gott ist immer bei uns.
Ich bin hier im Urlaub. Ich bin Pfarrer aus dem Rheinland. Und es war schon sehr erhebend hier. Natürlich das Setting mit der Sonne und den Bergen und diesem wahnsinnigen Weitblick, was man hier alles sieht. Das lässt einen nochmal spüren, wie groß und schön die Welt ist. Und ja, ich darf Teil dieser Welt sein. Und das ist einfach total schön.
Und wenn diese Botschaft jeder vom Berg mit hinunter ins Tal nimmt, sagt der urlaubende Pfarrer aus dem Rheinland, wäre ja schon was gewonnen für die Urlaubstage im Allgäu und vielleicht darüber hinaus.
In Bayern boomen die Berggottesdienste. Ein Beitrag war das von Simon Berninger. Und das war die Sendung Tag für Tag. Die Redaktion hatte Luisa Mayer und hier geht's jetzt weiter mit der Sendung Marktplatz. Nahrungsmittel, Allergien und Unverträglichkeiten sind da das Thema. Damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis morgen.